Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wer heilt, hat Recht.
Ob Hippokrates wirklich so überzeugt davon war, ist nicht überliefert. Doch noch heute zitieren Anhänger der Alternativmedizin den Satz. Denn wer heilt, hat schließlich Recht.
Wir wollen die Natur nachahmen. Und gerade bei Arzneimitteln erscheint uns besonders wichtig, die ja dann meistens an nicht ganz im Gleichgewicht befindliche Menschen gehen.
Wer heilt, hat Recht.
Ins Gleichgewicht kommen, in den Einklang mit der Natur. Anthroposophie und Homöopathie beruhen auf historischen Konzepten. Nur wissenschaftlich belegen lassen sie sich nicht.
Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass ich auf Englisch die Sache inzwischen als so-called alternative medicine bezeichne, dass sich auf Englisch dann sehr gut als Scam abkürzen lässt. Und das passt ganz gut, Scam.
Wer heilt, hat Recht oder etwa nicht?
Fest steht, bei vielen Patientinnen und Patienten ist Alternativmedizin beliebt. Doch sie verliert ihren Rückhalt im Gesundheitswesen. Denn weil Belege fehlen, soll es kein Geld mehr geben.
Die Krankenkassen sollten nicht Krankenkassenleistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen.
Nur was Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Beginn des Jahres so nassforsch angekündigt hat, ist erstmal wieder vom Tisch. Der entsprechende Passus aus dem Gesetzentwurf verschwunden. Trotzdem, die Homöopathie gerät unter Druck.
Alternativmedizin am Ende? Angriff auf die Globuli. Ein Feature von Marius Penzel.
Auf den ersten Blick erinnert alles an einen gemütlichen Bauernhof. Komposthaufen, die in der Kälte dampfen. Gewächshäuser, auf deren Scheiben sich die warme Luft beschlägt. Felder, auf denen Pflanzen wachsen. Ein Traktor fährt vorbei. Doch was hier in Schwäbisch Gmünd passiert, ist anders. 50 Kilometer östlich von Stuttgart liegen die Produktionsstätten von Weleda. Arzneipflanzen wachsen im Erlebnisgarten, wie ihn die Firma nennt.
Es ist so alles. Nutzgarten auch, weil ja, viele Dinge kennt man, nimmt man als Tee oder isst man gar. Wir haben ja auch manche Pflanzen wie Kürbis, die als Arzneimittel verwendet werden, aber natürlich auch gegessen werden. Also es ist einfach vor allen Dingen sehr vielfältig und sehr bunt. Würde ich mal sagen. Die Leute sind immer ganz glücklich.
Astrid Sprenger läuft über die Wege, die sich durch die braunen und grünen Felder schlängeln. Die dünne Eisschicht schmilzt unter dem Regen. Sie leitet den Heilpflanzenanbau bei Weleda. Das Unternehmen produziert anthroposophische Kosmetik und eben Arzneimittel.
Mit der Anthroposophie, mit diesem gesamtheitlichen, dieser systemische Ansatz und nicht so reduktionistisch. Das ist alles ganz wichtig, ein Ding zu studieren, wissenschaftlich aus meiner Sicht, ganz klar. Aber dann immer wieder das große Ganze im Auge zu haben, das ist das Spannendste, finde ich.
Weleda geht auf Rudolf Steiner zurück, der vor rund 120 Jahren die spirituelle Lehre der Anthroposophie entwickelt hat. Sie nimmt in Anspruch, die Welt als Ganzes verstehen zu wollen. Nicht nur den Teil, den man sehen, begreifen oder vermessen kann, sondern Steiner glaubte an eine übersinnliche Dimension der Welt und verknüpfte für seine Weltanschauung Elemente der christlichen Mystik und fernöstlicher Lehren. Eine wilde Mischung, die heute ganz verschiedene Bereiche umfasst. Im biodynamischen Landbau, in Waldorfschulen und eben der anthroposophischen Medizin. Seit 1921 liefert Weleda dafür Ampullen, Tabletten, Salben, Injektionen oder Tropfen.
Insgesamt bauen wir Pflanzen an, Arznei- und Kosmetikpflanzen auf ca. 23 Hektar. Und jedes Jahr produzieren wir ca. 150 Pflanzen rein für die Produktion hier für unsere Extraktherstellung. Da werden um die 500 Extrakte für unsere Produkte weltweit hergestellt.
Am Rand des Gartens steht ein magentafarbenes Gebäude. Hinter großen Glasfenstern füllen Arbeiter Ringelblumenblüten in einen großen Metallbottich. Später wird daraus eine Heilsalbe.
Diese ganzen riesigen Edelstahlkessel, Da werden also Extrakte gemacht hier, also alkoholische Extrakte, wässrige Extrakte oder Ölauszüge sind die wichtigsten Extraktionsverfahren für die Arzneimittel. Und hier rechts sehen Sie dann verschiedene Pressen.
Viele Inhaltsstoffe aus dem Veledagarten werden homöopathisch verdünnt. Potenzieren heißt die Methode, bei der ein Arzneistoff immer weiter verdünnt wird mit Wasser, Alkohol oder Milchzucker. In vielen homöopathischen oder anthroposophischen Arzneimitteln ist der eigentliche Wirkstoff dann nur noch in winzigen Spuren vorhanden oder gar nicht mehr nachweisbar. Auch Naturkosmetika stellt die Firma her.
Wir machen ja hier, wie gesagt, Arznei- und Kosmetikextrakte, aber alles nach Good Manufacturing Practice. Das ist die EU-Regel, die obligatorisch ist für Arzneimittelherstellung. Ganz normaler Arzneimittelherstellbetrieb letztendlich.
Ganz normal wohl nicht. Denn das Prinzip des Potenzierens, bei dem eine Substanz angeblich stärker wirkt, wenn man weniger von ihr verwendet, widerspricht naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Und auch einen romantischen Hof als Erlebnisgarten für Besucher dürften nur wenige Pharmafirmen haben. Oder Enten, die gerade Schnecken fressen. Veleda setzt sie ein, um die Schädlinge von den Arzneipflanzen zu vertreiben.
Die haben hinten ein kleines Ställchen und die laufen hier über das ganze Gelände.
Der Begriff alternativ beschreibt laut Duden eine Haltung, die Formen des Zusammenlebens anstrebt, die als menschen- und umweltfreundlicher empfunden werden und zugleich bestimmte gesellschaftliche Konventionen ablehnt. Das passt für die Menschen und Regeln bei Veleda. Wer hier etwa als Anbauleiter für die Arzneipflanzen arbeiten will, darf nebenbei keinen konventionellen Hof betreiben. Doch den Begriff Alternativmedizin lehnt Veleda ab. Die Arzneimittel der Firma sollen vielmehr komplementär verwendet werden und die konventionelle Medizin ergänzen.
Wir wollen die Natur nachahmen und deswegen versuchen wir eben möglichst naturnah zu arbeiten. Und gerade bei Arzneimitteln erscheint uns besonders wichtig, die ja dann meistens an nicht ganz im Gleichgewicht befindliche Menschen gehen.
Was in Deutschland Arzneimittel genannt werden darf, ist streng geregelt. Das entsprechende Gesetz umfasst einen Stoff oder eine Zubereitung aus Stoffen, die, Zitat, zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten bestimmt ist. Hersteller müssen in kontrollierten Studien nachweisen, dass ihr Mittel wirksam und sicher ist.
Der sogenannte Goldstandard, die randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie, das ist das anspruchsvollste Unterfangen sowohl für das Arzneimittel als auch für den Sponsor, also denjenigen, der diese Studie durchführt. Das ist dann auch richtig teuer.
Martin Schnelle ist medizinischer Leiter bei Veleda. Arzneimittel auf den Markt zu bringen, ist ein komplexes Unterfangen. Einfach gesagt müssen konventionelle Pharmahersteller in mehreren Stufen beweisen, dass ein neues Medikament tatsächlich den versprochenen Effekt hat. Es muss sowohl sicher sein, als auch besser wirken als eine Scheinbehandlung. Der komplizierte Ablauf ist seit 1978 Pflicht, als Folge des Contergan-Skandals. Nur für die rund 500 Arzneimittel im Portfolio von Veleda gelten diese strengen Anforderungen nicht.
Man hat aber auch gesehen, dass es eine sehr breite Palette an traditionellen Arzneimitteln gibt, die schon sehr lange, also im Bereich Homöopathie oder Phytotherapie über 100 oder Jahrhunderte oder im Bereich anthroposophische Medizin nicht ganz so lange, also Jahrzehnte, die sich als zumindest sicher und in der Anwendung erfolgreich erwiesen haben, sodass dann der Gesetzgeber damals sagte, also wir schaffen hier diesen Tatbestand der sogenannten besonderen Therapierichtungen und nehmen diese Arzneimittel von diesen extrem hohen Anforderungen, die waren denn davon ausgenommen und erhielten ihre Zulassung auf dieser Basis traditionell angewendet zu werden.
Diese Ausnahmeregelung ist ein historisches Überbleibsel. Möchte Veleda heute ein Arzneimittel mit neuer Zusammensetzung auf den Markt bringen, müsste die Firma die Wirksamkeit wissenschaftlich nachweisen. Doch seit 1995 gibt es keine neuen homöopathischen Wirkstoffe. Die Hersteller können nur die früher zugelassenen Wirkstoffe in neuer Kombination vermarkten.
Das ist auch ein Dilemma, weil eine Therapierichtung wie anthroposophische Medizin oder auch andere ist dann sehr schwer haben, sich auch weiterzuentwickeln auf Krankheiten der Zeit. Kann jetzt anthroposophische Medizin nicht so reagieren, wir entwickeln ein komplett neues Arzneimittel, wäre quasi unbezahlbar.
Ende der 1970er Jahre war auch für die Medizin eher unklar, welche traditionellen Heilmittel jenseits des Placebo-Effektes wirksam sind und welche nicht. Heute ist der Bereich besser erforscht und das liegt vor allem an einem Mann, Edzard Ernst. Ernst lebt heute in Cambridge, in einer modernen und ruhigen Vorstadtsiedlung. Nur wenige Kilometer von seiner Wohnung entfernt tummeln sich im Zentrum der Universitätsstadt unzählige Besucher zwischen den gotischen Colleges, an denen Isaac Newton oder Charles Darwin forschten.
Hallo.
Hallo.
Hallo, Mr. Ernst. What a pleasure to meet you.
Ernst, der heute über 70 ist, gehörte einer neuen Generation von Wissenschaftlern an, als er Anfang der 1990er Jahre nach England kam.
Als Wissenschaftler überprüfen Sie Hypothesen. Und das Überprüfen einer Hypothese bedeutet, dass Sie versuchen, eine Hypothese zu falsifizieren. Nur wenn das Falsifizieren nicht möglich ist, besteht diese Hypothese. Insofern war mir von allem Anfang klar, dass ich, wenn ich die Alternativmedizin belegen will, dass ich sie zunächst mal kritisch hinterfragen muss, also falsifizieren muss.
Der Homöopathie abgeneigt war Ernst nicht. Im Gegenteil. Nach seinem Medizinstudium trat er 1978 seine erste Stelle in einer Münchner Naturheilklinik an. Der junge Arzt glaubte daran, dass Globuli wirksame Medizin sind. Erst ein Forschungsaufenthalt in London machte ihn zum Wissenschaftler.
In meinem eigenen Gebiet war das wissenschaftliche Fundament einfach noch nicht da. Das bedeutet nicht, dass diese Therapien nicht wirksam sind. Es bedeutet nur, dass diese Therapien nicht ordentlich beforscht waren.
Der Mediziner wurde 1993 in Exeter zum weltweit ersten Professor für komplementäre Medizin. Er prüfte die Wirkung von Homöopathie, Akupunktur und Naturheilverfahren nach wissenschaftlichen Kriterien. Und seine Forschung zeigte eindeutig, fast alle Methoden wirken nicht besser als eine Scheinbehandlung. Homöopathische Mittel wirken nur als Placebo. Sein Vater, ein Kurarzt in Wiesbaden, erlebte die wissenschaftlichen Erkenntnisse seines Sohnes nicht mehr.
Mein Vater wäre wahrscheinlich vor Stolz geplatzt über seinen Sohn und hätte schon überlegt, ob er Homöopathie weiter für gut heißen muss.
Für die Verfechter waren die Ergebnisse niederschmetternd. Und sie riefen mächtige Anhänger auf den Plan. Einer von ihnen ist King Charles, damals noch britischer Thronfolger, der Anfang der 2000er Jahre den Smallwood Report in Auftrag gegeben hat. Der Bericht des Ökonomen Christopher Smallwood sollte bewerten, ob das klamme britische Gesundheitssystem, NHS, mit Alternativmedizin Geld sparen kann.
Als nächstes habe ich dann gesehen, was Smallwood mit seinen Mitarbeitern erstellt hat, und das war haarsträubend. Da stand zum Beispiel drin, dass x Millionen im englischen Gesundheitssystem gespart werden könnten, wenn nur mehr Homöopathie bei Asthma eingesetzt werden sollte. Darauf habe ich geantwortet, nicht nur das, sondern wir würden auch etwa 200 Patienten pro Jahr umbringen auf diese Weise.
Doch Edzard Ernsts Einwände wurden nicht gehört. Der Smallwood Report empfahl, dass der NHS einige Methoden der Alternativmedizin bezahlen sollte, darunter auch Homöopathie. Als der Abschlussbericht erschien, fehlte unter den Autoren der Name des einzigen Professors für Alternativmedizin. Das wiederum wunderte Redakteure der Zeitung The Times, die bei Ernst nachfragten. Der Professor erklärte den Journalisten, die wissenschaftlichen Methoden des Berichts seien unzureichend.
Am nächsten Tag war das auf der Titelseite der Zeitung. Und der Smallwood hat mir ein E-Mail geschickt und hat gesagt, ich werde dafür sorgen, dass Sie das bedauern. Und dann kam eine Beschwerde an meine Universität vom Charles und eine 13-monatige Untersuchung gegen mich von meiner Universität. Ich musste mir gegen meine eigene Universität Anwälte nehmen, was völlig irrsinnig ist, denn normalerweise ist die eigene Institution dafür da, mich zu verteidigen. Aber bei Charles war das eben ganz anders.
Der Vorwurf, Ernst habe interne Dokumente preisgegeben. Zwar stellte ein Untersuchungsausschuss fest, dass Edzard Ernst unschuldig war, dennoch wurden Verträge der Mitarbeiter seiner Fakultät nicht verlängert. Ernst ging 2011 in den vorzeitigen Ruhestand.
Die Quintessenz des Ganzen war, dass Charles es fertiggebracht hat, die einzige Institution, nämlich mein Department, zu schließen, das wirklich kritisch an die Alternativmedizin rangegangen ist und beforscht hat.
Doch auch der mächtige Befürworter konnte die Wissenschaft nicht aufhalten. Auf Grundlage der Forschung von Ernst stellte das britische Unterhaus 2010 fest, Homöopathie ist bei keiner Erkrankung eine effektive Heilmethode. Infolgedessen übernimmt der NHS seit 2017 die Kosten nicht mehr.
Als ich nach England kam, hatten wir 5 homöopathisch geführte Krankenhäuser. Heute gibt es keines mehr. Und das trotz der intensiven Bemühungen von Charles, diesen Bereich zu pushen. Das heißt, und es ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie überwältigend wirksam die Evidenz in diesem Zusammenhang ist. Denn die Evidenz war deutlich mächtiger als die Bemühungen von Charles. Und in diesem Land will das was heißen.
In Deutschland ist die Diskussion, ob gesetzliche Krankenkassen Homöopathie in Teilen bezahlen dürfen, noch nicht zu Ende. Und Vertreter suchen weiter nach wissenschaftlichen Belegen. Anthroposophienahe Stiftungen finanzieren Professuren und Kliniken. Der Ansatz ist dabei meist, die anthroposophische Lehre soll Hand in Hand gehen mit evidenzbasierter Medizin. Die größte anthroposophische Klinik ist das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke in Nordrhein-Westfalen. Den Begriff Alternativmedizin lehnt Alfred Lengler ab. Der ärztliche Direktor spricht von integrativer Medizin. In einem Stationszimmer öffnet er den Medikamentenschrank. Links Arzneimittel von Veleda und homöopathische Globuli, rechts Schmerzmittel, Antibiotika und andere konventionelle Medikamente.
Das ist sozusagen immer unser Standardbeispiel. Integrative Medizin ist das. Da sind die Antibiotika, da sind die Anthroposophika. So sinngemäß, ne? Also Sie finden sozusagen beides, ne?
Lengler forscht, neben seiner Arbeit in der Klinik, als Professor für integrative Kinder- und Jugendmedizin an der Universität Wittenherdecke. Seine bisher aufwendigste Studie, unter anderem finanziert von Veleda, veröffentlichte er 2022. Dabei erhielten 288 krebskranke Kinder oder Jugendliche entweder nur eine Chemotherapie oder zusätzlich anthroposophische Medikamente. Darunter 3 Mittel von Veleda und die Misteltherapie, ein seit Rudolf Steiner zentraler Bestandteil der anthroposophischen Medizin. Die Hoffnung der Autoren, nachweisen zu können, dass anthroposophische Medikamente die Nebenwirkungen der Krebsmedikamente mildern.
Wir haben eine große randomisierte Studie, allerdings mit einem anthroposophischen Supportivkonzept. Hat uns 7, 8 Jahre zur wissenschaftlichen Tätigkeit gekostet und für die Sponsoren dieser Studie auch tatsächlich mehrere Millionen Euro. Der Erkenntnisgewinn war übersichtlich.
Übersichtlich, aber eben auch eindeutig. Die anthroposophische Zusatzbehandlung brachte keinerlei Vorteile. Doch genau diese Zusatzmittel werden hier häufig eingesetzt.
Aus der Erfahrung heraus hätten wir ein positiveres Ergebnis erwartet. Und da habe ich zum Beispiel für mich die Konsequenz daraus gezogen, dass die Anwendung von Misteltherapie in dieser Indikation wir sehr viel individuell kritischer anschauen.
Lengler hat aus den Ergebnissen seiner Studie noch eine andere Konsequenz gezogen. Künftig will er darauf verzichten, Mittel so zu testen, wie es die evidenzbasierte Medizin vorschreibt. Mit 2 Patientengruppen, bei denen eine nur die klassische Medizin bekommt, die andere zusätzlich ein anthroposophisches Mittel. Der Aufwand sei zu groß.
Wenn man dann 10 Jahre später, nachdem man gestartet ist mit der Studie, bei einem solchen Ergebnis rauskommt, fragt man sich natürlich auch, was hättest du alles in den 10 Jahren mit dem Geld untersuchen können?
Doch genau diese Art von Studien ist nötig, um den Nutzen einer bestimmten Therapieform wissenschaftlich sicher beurteilen zu können. Und um Krankenkassen überzeugen zu können, die Kosten flächendeckend zu übernehmen. Der anthroposophischen Medizin gelingt das nicht. Die anthroposophischen Therapien in Herdecke bezahlen die Krankenkassen trotzdem. Denn sie geben Krankenhäusern pro Patient einen vorher festgelegten Geldbetrag. Die Kliniken entscheiden selbst, was sie davon bezahlen. Auch die Klinik von Alfred Lengler. Die Nachfrage ist da, doch an die Wirksamkeit von Homöopathie glauben immer weniger Menschen. Laut einer Allensbach-Umfrage hielt 2022 fast jeder zweite Deutsche die Wirkung für zweifelhaft. Zu Beginn des Jahrtausends war es nur gut jeder vierte. Und 51% sagen heute, bei schweren Krankheiten helfen solche Verfahren nicht. Die Skepsis wächst also, nur der Wunsch nach alternativen Methoden bleibt hoch. Woher kommt das? Christina Hillebrecht kann den Widerspruch erklären. Es sei vor allem die Zeit.
Eine homöopathische Anamnese dauert so ungefähr eine Stunde. Eine kassenfinanzierte internistische Anamnese 20 Minuten. Da ist dann alles drin. Untersuchung, Anamnese, Befund. Da ist schon sehr viel auch Drogearzt mit bei.
Hillebrecht ist Rheumatologin im Roten Kreuz Krankenhaus in Bremen und Vizepräsidentin der dortigen Ärztekammer. Sie wacht über das Berufsrecht der Medizinerinnen und Mediziner und ist für die Fort- und Weiterbildung verantwortlich. Die Ärztekammer Bremen gilt als besonders kritisch bei der Frage, ob gesetzliche Krankenkassen die Kosten für Alternativmedizin erstatten sollten oder nicht.
Es gibt Kassen, die zumindest die Ersteinschätzung übernehmen. Und es gab auch, das wissen wir aus Bremen, weil es das jetzt nicht mehr gibt, es gab auch integrierte Hausarztverträge, die sowas übernommen haben. Und es gibt auch Kassen, die, ich meine, bis zu einem gewissen Limit die Medikamentenkosten übernehmen.
2021 gaben gesetzliche Kassen für Homöopathie 7 Millionen und für anthroposophische Medizin 15 Millionen Euro aus. Das sind gerade einmal 0,01% der Gesamtausgaben.
Es ist halt ein Weg, Zeit vergütet zu bekommen. Und da gibt es super Studien. Also Zeit mit dem Patienten ist gut.
Nur das an Therapien zu koppeln, deren Nutzen fraglich oder widerlegt ist, das ist für die Rheumatologin keine Lösung.
Da gibt es Dinge, da habe ich Studien für. Da hat nur keiner Interesse dran, sie zuzulassen oder die Populationen sind zu klein. Da muss ich einen riesen Aufwand machen, um das bezahlt zu kriegen. Und so mit so einer Generalvollmacht wird dann was bezahlt, wo ich beweisen kann, dass der Nutzen gering ist oder nicht vorhanden ist. Und natürlich, ich sehe, dass überall nicht genug Geld ist und dass ja auch nicht besser werden wird. Dann überhaupt irgendwie Geld für was auszugeben, was nicht sinnvoll ist, das bürstet einen schon gegen den Strich.
2019 wurde die Ärztekammer Bremen aktiv und verbannte die Berufszusatzbezeichnung Homöopathie für Ärzte aus der Weiterbildungsordnung. Kammern anderer Bundesländer folgten diesem Beispiel und 2022 auch die Bundesärztekammer.
Die Diskussion ist ja nicht neu, die gibt es ja schon lange. Und das Argument für eine Streichung aus der Musterweiterbildungsordnung war ja auch, wie soll ich denn was prüfen, wenn ich keine Fakten habe?
Die Mediziner in Bremen gingen noch einen Schritt weiter. 2022 kündigte die Standesvertretung der Ärzteschaft 3 Verträge mit Krankenkassen, die Homöopathie in Teilen bezahlt haben. In der Entscheidung heißt es:
Solange in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht alle Behandlungen, deren Nutzen bereits wissenschaftlich bewiesen sind, vollständig finanziert werden können, bleiben keine Mittel für Verfahren übrig, für deren konkreten Nutzen keine Nachweise bestehen.
Diesem Bremer Beispiel folgten andere Bundesländer nicht. Doch Anfang des Jahres kam die Diskussion zurück, diesmal durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Wissenschaft ist die Grundlage unserer Handlung. Es kann keine vernünftige Politik geben, die die Wissenschaft ignoriert. Und das haben wir im Bereich der Homöopathie haben wir das bisher gemacht.
Der Gesundheitsminister will Krankenkassen verbieten, dass sie Kosten für anthroposophische Medizin und Homöopathie übernehmen. Doch politisch durchsetzen konnte er sich bislang damit nicht. Selbst wenn es gelingt, sparen wird das wenig. Das Gesundheitsministerium selbst rechnet mit maximal 50 Millionen Euro im Jahr. Angesichts von Gesamtausgaben von mehr als 300 Milliarden Euro eine kleine Summe. Es geht nicht ums Geld, sondern ums Prinzip, erklärte der Gesundheitsminister. Krankenkassen dürften keine Leistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. Harsche Worte, die Vertreter der Anthroposophie aber eher kalt lassen. Martin Schnelle, medizinischer Leiter beim Marktführer Veleda etwa, gibt sich gelassen.
In Deutschland haben wir uns, wie gesagt, auf den Verlust der Erstattung für die nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel schon lange gut eingestellt, sodass Verlust der Erstattung wirtschaftlich jetzt nicht mehr die große Bedrohung für uns darstellt.
Die 100 Euro, die Kassen zum Teil für homöopathische oder anthroposophische Mittel bezuschussen, seien kein großer wirtschaftlicher Faktor. Der größere Einbruch liegt ohnehin 20 Jahre zurück. Krankenkassen vergüten seitdem fast ausschließlich verschreibungspflichtige Arzneimittel. Viele Schmerztabletten, Mittel gegen Durchfall oder eben Globuli müssen seit 2004 selbst bezahlt werden.
Das war vor meiner Zeit vor Veleda, aber wenn ich das richtig erinnere, man sprach damals so von Absatzeinbrüchen von 20%, was herbe ist, aber verkraftet wurde.
Schon seit Jahren ist die Arzneimittelsparte Veledas ein Verlustgeschäft. Denn die Umsätze einiger der 500 Medikamentenartikel sind gering. Wirtschaftlich rechtfertigt sich die aufwendige Herstellung kaum.
Im Gesamtbild ist es so, dass um dieses immer noch breite Sortiment aufrechtzuerhalten, sind die Naturkosmetikumsätze essentiell.
Die Naturkosmetik Veledas. Sie ist für den Hersteller nötig, um die anthroposophische Medizinsparte aufrechterhalten zu können. Und die neue Veleda-Chefin Tina Müller, vormals Managerin bei Douglas, soll die Absätze der Kosmetiksparte steigern.
Man kann sich Marken oder Produkte mehr in die Premium-Richtung vorstellen. Das ist so die Parfümerie-Richtung. Man kann sich aber auch vorstellen, niedrigschwellige Einsteigerlinien zu entwickeln. Und das ist alles im Moment in Arbeit. Und wenn jemand wie Tina Müller von Douglas zu Veleda kommt, dann steht es dafür, dass da in der Zukunft sicher viel Entwicklung geben wird.
Von den Arzneimitteln wird sich Veleda nicht trennen, sagt der medizinische Leiter. Denn dann würde die Firma ihre Wurzeln verleugnen. Doch der Markt wird enger. In Frankreich werden seit 2021 homöopathische Mittel nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt. In der Schweiz läuft eine Prüfung, an deren Ende die Kostenerstattung abgeschafft werden könnte.
Wir sind, was die Zukunft angeht, gemischt, skeptisch, aber auch optimistisch. Also wenn wir auf das anhaltende Interesse und die Nachfrage der Patienten und Patienten schauen, sind wir optimistisch. Die werden das immer wollen, die werden sich das nicht ausreden lassen von Skeptikern, die sagen, alles nur Placebo. Aber wie die politische Entwicklung sich vollzieht, das muss man wahrscheinlich abwarten und eher auch skeptisch anschauen.
Die Jago-Apotheke in Berlin-Moabit. Zur Selbstbedienung steht ein Regal mit Kosmetik der Marke Veleda bereit. Hinter dem Tresen sind anthroposophische und homöopathische Arzneimittel aufgereiht.
Wir von Veleda Kosmetik, aber nicht nur Kosmetik, auch Öle und so weiter. Das extra eben, weil wir eine Praxis haben, die das hier verordnet. Ne, hier haben wir von Vala, diese ganzen verschiedenen, zum Beispiel Agropyronum, Apis Belladonna, das sind alles Globuli.
Die Apothekerin, die das Sortiment zeigt, möchte nicht mit Namen genannt werden. Im Gang nach hinten stehen Ausziehschränke, so hoch wie der Raum selbst. Sie öffnet einen hohen Apothekenschrank, der von oben bis unten gefüllt ist mit weißen Schachteln in verschiedenen Größen.
Das ist alles Veleda und Vala. Ne? Und dann haben wir extra das Hier sind so ein paar Globuli nur.
Das Sortiment ist kein Zufall. In der Nachbarschaft arbeitet eine Ärztin, die sich auf Homöopathie spezialisiert hat. Sie empfiehlt viele anthroposophische Produkte. Daher legt sich die Jago-Apotheke viel auf Lager.
Schlüsselsalz ist ja noch mal extra Thema. Haben wir auch da. Ja, ist das Sortiment.
Öffentliche Apotheken erzielten 2022 mit anthroposophischen Arzneimitteln einen Umsatz von 96 Millionen Euro. Bei der Homöopathie ist es etwa dreimal so viel. Pro Apotheke lag der Umsatz im Schnitt damit bei knapp 22.000 Euro im Jahr.
Na, die wissen, das ist Naturheilkunde. Die denken auch so, ach, das ist Homöopathie. Aber der Unterschied ist jetzt auch nicht so wichtig für die Kunden. jetzt. Ne? Die meisten möchten einfach, dass ihnen jetzt ein Mittel aus der Natur oder eben naturheilkundlich etwas hilft, was eben nicht jetzt gleich so ein Hammer ist.
So ganz überzeugt ist die angestellte Apothekerin von den Produkten wohl nicht. Sie sagt, dass sie die Alternativmedizin von sich aus nicht empfiehlt. Und auch die Leiterin der Apotheke, Janice Camacho, hat Vorbehalte. Sie studierte Pharmazie in Bolivien und arbeitete später in Spanien. In beiden Ländern sind weder Homöopathie noch Anthroposophie gebräuchlich. Erst als sie 2010 nach Berlin kam und ihr Studium anerkennen ließ, ist das Thema für ihre Arbeit wichtig geworden.
Aber wenn es, weiß ich nicht, Erkältung, Fieber oder Kopfschmerzen, so jemand kommt und sagt, dass schon vieles ausprobiert hat, dann ja, dann sage ich, dann probieren Sie so die Globulis oder die Tropfen aus.
Wer in Deutschland als Apotheker arbeitet, muss dafür ein naturwissenschaftliches Studium absolvieren. Die spirituellen Lehren der Anthroposophie und Homöopathie spielen dabei kaum eine Rolle.
Für mich ist es klar, wissenschaftliche und Homöopathie können wirklich nicht den gleichen Weg gehen. Es ist wirklich so weiß und schwarz. Ja? Aber ich arbeite in der Apotheke mit Kunden, die so eine gute Erfahrung haben mit Homöopathie. Dadurch kann ich nicht ausschließen und sagen, das ist Quatsch. Wenn es die Nachfrage da ist, denke ich, es soll so bleiben.
Alternativmedizin, Komplementärmedizin oder integrative Medizin, egal wie man es nennt. Hier scheinen viele Patienten zu finden, was andernorts oft fehlt. Es sind keine Wirkstoffe, sondern Zuwendung und Zeit. Sind das nicht zwei Zutaten für eine bessere Medizin?
Also wenn Zuwendung etc. helfen, dann bedeutet das ja nur, dass sich die konventionelle Medizin daran erinnern soll, dass Zuwendung hilft.
Sagt der emeritierte Alternativmedizinprofessor Edzard Ernst.
Die Empathie, Zuwendung etc. ist ja kein Monopol der Alternativmedizin.
Esoterische Glaubenslehren, die sich nicht überprüfen lassen, passen nicht recht in eine Medizin, die wissenschaftlich arbeitet. Und nicht in ein Kassensystem, dem Geld fehlt. Aber die Zuwendung, die Ärzte hier praktizieren, wäre das nicht etwas, das allen Patienten zugänglich gemacht werden sollte?
Sicher, gute Medizin besteht aus zwei essentiellen Elementen. Das eine ist die Kunst, das andere ist die Wissenschaft. In der Alternativmedizin wird die Kunst hochgehalten und die Wissenschaft spielt kaum eine Rolle. Das muss zwangsläufig zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen. In der konventionellen Medizin wird die Wissenschaft hochgehalten, was zu einer Entmenschlichung der Medizin führen kann. Und die Kunst der Medizin spielt eine untergeordnete Rolle. Auch das kann zu einem schlechten Ergebnis führen. Eine gute Medizin, wie gesagt, muss beides in Betracht ziehen und beides hochhalten.
Alternativmedizin am Ende? Angriff auf die Globuli. Das war ein Feature von Marius Penzel. Es sprachen Mirko Böttcher und Barbara Becker. Regie Beatrix Ackers. Ton und Technik Andreas Stoffels. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.